Ich finde, es fühlt sich immer noch an wie in einem Film. So ein bisschen surreal, dass diese Situation ist, wie sie ist. Und natürlich haben wir uns irgendwie alle daran gewöhnt, dass wir hier mit Masken sitzen. Ich finde es aber vollkommen absurd, dass das wirklich...
Das ist
wie ein, ich habe letztes Jahr immer gesagt, es ist wie ein Alien-Angriff. Genauso wird sich das anfühlen, wenn plötzlich doch irgendwo einfach so ein UFO landet und die Aliens aussteigen.
Ja.
Du denkst zum ersten Mal, das kann ja jetzt nicht sein.
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit, heute mit Tim Bensko. Er hat mich nach Potsdam gelockt quasi, was ich sehr gut finde, weil ich Potsdam sehr, sehr gerne habe. Es sind, weiß ich nicht, gefühlt 40 Grad Außentemperatur.
Mindestens.
Wir fahren Regionalbahn. Sie hören, er steht schon neben mir. Sie hören schon, das ist gut, wenn man schon in der Anmoderation dazwischen redet als Gast. Das gefällt mir. 12.38 Uhr geht es mit dem RE1 nach Magdeburg. So, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Soll ich Ihnen Tim Bensko noch vorstellen? Ich glaube, Tim Bensko brauche ich Ihnen nicht vorzustellen. Sie kennen ihn. Er hat so viele Hits produziert, geschrieben, veröffentlicht. Und wir haben sogar fast 10 Jahre kurz mal die Welt retten. Das ist fast Jubiläumsjahr.
Es ist tatsächlich, ne? Also heute auf den Tag genau, ist das erste Album 10 Jahre alt. Heute feiert 10-Jähriges. Weltretten ist jetzt schon 10 Jahre und 3 Wochen.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit vor 10 Jahren?
Also das vorrangige Gefühl war Panik. Ich habe so lange darauf gewartet, dass ich endlich Musik machen kann und war immer der festen Überzeugung, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen werde.
Ja,
und bevor,
hat geklappt.
Ja, aber bevor dann so der erste Song rauskam und dann auch das erste Album, war ich mir ganz sicher, das kann nichts werden. Warum sollte das jemand kaufen? Warum sollte sich das jemand anhören? Warum sollte das jemand gut finden? Ich war wirklich panisch. Ich habe wochenlang nicht geschlafen.
Das sind diese Zweifel, die irgendwie die alle KünstlerInnen mitbringen, ne?
Ja, vor allem dann, wenn man es halt nicht mehr in der Hand hat und gar nichts mehr machen kann, es nicht mehr beeinflussen kann, findet man plötzlich eigentlich alles grauenhaft, was man da angestellt hat.
Ne? Dass man dann doch nicht mehr will, ne? Die CD doch nicht veröffentlichen.
Na doch, das schon. Da war schon auch viel Arbeit steckt da drin. Das wäre schon besser gewesen, wenn sie rausgekommen wäre. Aber ja, man hat halt überhaupt keinen... Also man kann gar nicht mehr einschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man da macht. Man hat überhaupt kein Gefühl mehr. Wir haben dann ja auch dann noch irgendwie ein Video gedreht für Weltretten und so. Das war auch alles eine Katastrophe eigentlich. Und dann wollte der Regisseur das Video nicht abgeben und so. Das war alles so. Da musste dann einer hin und irgendwie bei denen zu Hause an der Tür klopfen, damit wir mal das Material kriegen und so. Es war wirklich, also die letzten Wochen waren richtig panisch. Ja, und nicht zu glauben, dass das dann so ausgegangen ist am Ende.
Es ging richtig schnell, ne? Es war ja plötzlich war es da. Und es war überall. Tag und Nacht, Tim Bensko, hoch und runter.
Ja, aber lustigerweise, aus meiner Perspektive, war es gar nicht so schnell. Weil früher waren ja die Abläufe noch ein bisschen anders als heute. Heute kommt ja so ein Song raus und ist vom ersten Tag, also kommt ins Radio und an dem Tag kann man den auch überall kaufen und streamen. Vor 10 Jahren war es noch so, dass der Song rauskam, dann lief der 3 Monate im Radio. Oder eben nicht.
Ja.
Man hat halt versucht, ihn irgendwie ins Radio zu kriegen. Und nach 3 Monaten ist er dann erst rausgekommen. Das heißt, Weltretten ist eigentlich von dem Tag an, wo der quasi im Radio gespielt werden konnte, ist er, glaube ich, 4 Monate später erst dann zu einem Hit
Platte geworden. Oder wie? Oder?
Ja, er ist 3 Monate später rausgekommen. Und dann hat es aber ja nochmal einen Monat gedauert, bis er dann plötzlich erfolgreich wurde.
Ah.
Und das ging dann wirklich schnell. Das ging dann von innerhalb von einer Woche. Es sah eigentlich so aus, als wäre das schon, ne, da geht so ein Song geht normalerweise in die Charts und dann fällt er halt eigentlich nach 2-3 Wochen geht es dann wieder nach unten.
Ja.
Und das war da auch ganz normal der Fall. Ist relativ gut eingestiegen und dann aber auch relativ schnell wieder gefallen. Und dann so nach 3-4 Wochen ist er von jetzt auf gleich, hat sich das gedreht und ist wieder nach oben gegangen und war dann, keine Ahnung, unendlich viele Wochen auf Platz 2. Ja.
Und dann hat man aber auch, also vor 10 Jahren hat man noch ziemlich regulär Platten gekauft, ne?
Ja. Ja, für einzelne Songs schon nicht mehr.
Machst du es nicht mehr?
Also es gab tatsächlich eine echte physische Single von dem Song. Aber damals war es schon, da war eigentlich der digitale Download das große kommende Ding. Für Alben waren es noch tatsächlich CDs.
Ja, ja, ich überlege gerade, vor 10 Jahren, 2011, was hatte ich da für einen... Abspielgerät. Hä? Was?
Ich habe da auch schon nur digital gehört, tatsächlich. Das war gerade der Übergang.
Hatten wir Smartphones? Ja. Wir hatten schon. Ja. Ich hatte mein erstes was funktioniert hat.
Was sich anschalten ließ.
Ja, also was, was nicht versehentlich ins WAP gegangen ist und du danach irgendwie eine Hypothek auf das Haus deiner Eltern aufnehmen musstest. So. Aber ich überlege, womit ich gehört habe. Erst war es mein Discman, dann war es klar der, ach doch, ich erinnere mich. Ah, ich hatte so einen kleinen, du hast recht. Du hast recht. Aber wo haben wir die Songs hergekriegt?
Also, wenn man sie legal runtergeladen hat, dann hat man die vorrangig, glaube ich, bei iTunes und dann auch bei Amazon runtergeladen. Tatsächlich.
Ich habe sie, glaube ich,
du hast sie wahrscheinlich
illegal runtergeladen. Ja. Auf irgendwelchen mp3s.com.
Weißt du noch? Ich habe tatsächlich so, na klar weiß ich das so. Noch, aber als sich dann so irgendwann das so klar wurde, okay, jetzt geht es so Richtung Plattenvertrag, da hat das auch bei mir dann im Hirn geswitcht.
Ist das, anders, ne?
Ja. Die Idee ist es dann schon... Wäre dann schon auch jetzt fair, wenn man die Songs regulär kauft.
Du, ich schätze den Rundfunkbeitrag, seit ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeite, auch sehr und sage zu allen Leuten, ich verstehe das überhaupt gar nicht, so, die kleine Summe, die wir da zahlen, für die Vielfalt, die euch da geboten wird und Meinungsfreiheit und Bildungsauftrag, ist witzig, ne, wenn man erstmal reinkommt in der Sache, ja, dass man sich dann plötzlich umentscheidet.
Dann ist es auch plötzlich ganz einfach. Also es war für mich auch als Jugendlicher undenkbar, so unendlich viel Geld für Musik auszugeben. Man hat ja auch nichts. Aber irgendwann habe ich dann so gedacht, wenn man sich das jetzt irgendwie auch leisten kann, dann sollte man auch so vernünftig sein und das mal legal abwehren. Man weiß es auch anders zu schätzen. Man hört die Sache auch häufiger tatsächlich, wenn man wirklich, Alter, auch ein bisschen Mühe hatte, da dran zu kommen. Du kennst
jeden Sprung in deiner CD.
Ja.
So, das ist vorbei. Oh, die Bahn kommt. Die Bahn kommt. Magdeburg. So, wir laufen... Du läufst vor, ich lauf dir hinterher.
Ich weiß ja gar nicht, wo wir hingehen.
Ich weiß es auch nicht. Da. Anna, hilf uns. Du weißt, wie orientierungslos wir sind, wenn du nicht da bist. Anna haben Sie auch schon kennengelernt, meine Damen und Herren. Unsere wunderbare Producerin, die, ich glaube, im absoluten Notfall auch mittlerweile einen Zug fahren könnte, wenn irgendwas passiert. Boah, ist das wieder schön, Trubel zu haben und Menschen. Ne? Es ist wieder alles wie immer. Oh, es ist alles wie immer.
Hast schon eine gute Grundtemperatur hier drin.
Ja, hier ist Wladimir Kamina-Temperatur. Ist das gut? Oh, ich liebe Regionalbahn.
Ist das gut? So, du läufst mal durch, Henk. Und dann laufe ich dir hinterher. Und dann kannst du noch mal Kabel richten.
So könnte es doch immer sein, dass man hier so ein bisschen...
Das ist geil. Hallo Herr Bensko, ja, wir haben hier am Teil reserviert. Können Sie bitte reinsetzen? Wenn Ihnen Fahrgäste stören, dann würden wir die wegsetzen.
Genau. Platz ist reserviert wie immer, also ja.
Wie immer, ne? Wissen Sie, kennen Sie, ne? Schnitzel kommt gleich.
Liebe ich wirklich. So, ja, ich mach mich cool. Mal ein bisschen frei.
Ja, do it.
Sitzen wir hier so schräg gegenüber, ja?
Wie du willst. Ich habe mich aber nur hingesetzt,
weil das gerade... sitzen, bitte.
Dass wir uns, ja, mach ich. Wenn du, ich mach das, was du willst. Fiebt er auch? Wir haben Erfahrung gesammelt, dass hier irgendwelche Stördinger durchlaufen. Ja, oder nicht?
Nö. Sicherheitshalber können wir uns gerne.
Sicher. Ja, sicher.
Das ist ein ganz anderes Sitzgefühl auf dem hier. Die sind ja fast besser, die Sitze, als in einem
ICE. Regionalbahn ist einfach nur gut.
Liebe ich.
Bist du Regionalbahnfahrer? Bist du Bahnfahrer?
Schon. Aber nicht Regionalbahn tatsächlich, aber so ICE schon. Ich habe eine Bahncard 50,
ja.
Die wird auch tatsächlich relativ häufig benutzt mittlerweile.
Ja.
Man fliegt ja heute nicht mehr mit gutem Gewissen.
Ja.
Deshalb schon. Aber Regionalbahn bin ich, glaube ich, bis jetzt, seitdem ich in Potsdam wohne, genau einmal gefahren.
Auch dieser See und hier, oh, ist das schön hier in Potsdam. Zum Rausgucken ist es auch so herrlich. Hast du gut ausgesucht. Henk, bist du zufrieden? Ja, okay. Wenn Henk glücklich ist, dann... Henk ist übrigens unser Tonmann.
Oh, das ist ja hier, das gibt's ja gar nicht. Geil. Sorry.
Du, wann bist du geboren? 86?
85. Ah,
85. Das heißt noch ein bisschen DDR, aber nicht mehr viel.
Ja, nicht bewusst, ne?
Nee.
Also die einzige Sache, an die ich mich tatsächlich bewusst erinnern kann, ist, wie meine Mutter Geld getauscht hat. Ich habe deshalb über Jahre gedacht, dass man zu einer Bank geht, Geld hingibt und welches wiederbekommt. Und habe dann irgendwann so, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber auch als Kind natürlich, mich dann gefragt, das ist doch unlogisch, dass sie für Geld bezahlt. Ich habe das wirklich einfach nicht verstanden. Das ist eigentlich meine einzige DDR-Erinnerung.
Und ja. Was ist mit Reisen in den östlichen Gefilden? Also ich war zum Beispiel, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Magdeburg war, als schon... Ich glaube, einmal war ich da, bin mal durchgefahren.
Wir sind eigentlich immer so ganz klischee-mäßig an die Ostsee.
Ja.
Nach Ungarn, an Balaton.
Ja.
Und nach Italien. Und natürlich Österreich. Österreich ist natürlich ein ganz, ganz großes Reiseziel gewesen.
Und wo fährst du heute hin?
Also ich habe das Gefühl, es entwickelt sich wieder in die Richtung. also gerade jetzt natürlich in diesen Zeiten, man lernt ja nochmal so... Die Reiseziele, die man mit dem Auto erreichen kann, lernt man ja nochmal ganz anders zu schätzen.
Ja.
Also ich bin jetzt schon in den letzten Jahren auch mal weit gereist, aber ich liebe es einfach so spontan und flexibel sein zu können. Also wirklich einfach zu sagen, ach nee, komm, wir fahren jetzt 2 Tage vorher nach Hause einfach mit dem Auto oder fahren nochmal woanders hin 2 Tage. Und das kann man natürlich relativ schlecht machen, wenn man um die halbe Welt nach Australien geflogen ist oder so.
Ja. Aber wie hat sich das mit dem Tourleben entwickelt? Also was ist, war das ein, es war natürlich schon ein sehr anderes Jahr. Du warst ja wegen diesem komischen Experiment irgendwie der wieder da war. Und man dachte, es ist so, sieh mal an, Tim Bensko macht jetzt auch noch hier ganz große Experimente. Ich dachte mir so, wie geil. Ich war ein bisschen neidisch. Ich hätte noch mich fragen können. Du hättest
gerne mitmachen können.
Kann ich singen? So kann ich mit dir auf der, ich will ein Instrument spielen, noch singen. Ich bin ein bisschen albern gewesen. So, aber ich, wie... Auch jetzt so ein Jährchen hier, ein bisschen mehr.
Ne? Das war im August, glaube ich, letzten Jahres. Und das war für uns, genau, war das eigentlich, sagen wir, die Anfrage war eine ganz normale Konzertanfrage, aber schon mit dem Zusatz, dass das eben eigentlich eine Studie ist. Und dann sickerte so nach und nach durch, dass das mit Konzert wirklich nichts zu tun hat, sondern dass wirklich eine wissenschaftliche Studie ist. Wir haben da, glaube ich, 6 mal 15 Minuten gespielt. Um eben verschiedene Szenarien zu simulieren und auch zu simulieren, dass die Leute irgendwie mal zu einem Getränkestand gehen und so, ne, bei einem Konzert. Das ist
geil.
Und so. Und das, also da war ungefähr ein Wetter wie heute. Das war, glaube ich, der wärmste Tag des Jahres. Das war für die Zuschauer, also die Probanden, einfach was unglaublich anstrengend. Die sind natürlich auch alle getestet gewesen, haben eine Maske getragen und so. Das war wirklich eine rein wissenschaftliche Sache. Aber trotzdem haben sie es wirklich total genossen. Man hat schon allen angemerkt, dass das die Magie des Live-Spielens, so dass das für alle unglaublich ist, mal wieder in Live-Musik zu hören. Die sind ausgetickt, die Leute, bis zum letzten Song. Und da waren natürlich auch viele dabei, die jetzt nicht da waren, weil sie jetzt die großen Tim Bensko-Fans waren, sondern einfach, weil sie das unterstützen wollten.
Was soll das heißen? Du dachtest, es ist ein ganz normales Konzert.
Also die ursprüngliche Anfrage war, dass wir ein Konzert spielen sollen und dass dabei eben eine Studie stattfindet, wie die Leute sich bei einem Konzert bewegen, ne, in der Hoffnung irgendwie Mittel und Wege zu finden, auch während einer Pandemie ein Konzert spielen zu können.
Aber es war umgekehrt.
Das wurde dann natürlich in den Monaten bis dann zu der eigentlichen Studie noch ein bisschen detaillierter sich ausgedacht, wie man das so macht. Genau, und am Ende waren das eigentlich so mehrere kleine Blöcke, in denen eigentlich 3 große unterschiedliche Szenarien ausprobiert wurden.
Und wann wirst du jetzt wieder spielen? Gibt es irgendwie sowas? Also gibt es irgendeinen Hoffnungsschimmer, wo man sagt, okay, da kann ich wieder anfangen?
Ja, ich glaube, das nächste ist, glaube ich, Ende Juli. Wir mussten jetzt nochmal ein paar verschieben, die schon früher gewesen wären. Das nächste, was feststeht und das nach meinem Kenntnisstand auch definitiv stattfindet, ist, glaube ich, Ende Juli, letzte Juliwoche.
Okay.
Also es geht jetzt langsam wieder los. Draußen ist natürlich ein bisschen entspannter. Aber auch die Sachen, die jetzt anstehen, sind Stand jetzt immer noch mit wirklich Maßnahmen. Also das begrenzte Zuschauerzahl, wahrscheinlich auch Maske tragen. Also das ist noch eine Weile hin. Das kann sich noch entwickeln bis dahin. Aber es gibt zumindest ein paar, die Stand heute stattfinden.
Freust du dich?
Total. Also natürlich freut sich auch meine Band.
Ja.
Und überhaupt mal wieder zusammenzukommen, zusammen Musik zu machen und so das erste Mal auf die Bühne gehen und wieder echte Leute vor sich sitzen sehen, das ist, wird, glaube ich, ein magischer Moment.
Also ich frage, weil ich habe gemerkt, dass es doch nichts für mich ist. Ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren, Bühne und Veranstaltung und Moderation und irgendwie die Poetry Slams in Hamburg und auch Riesenhäuser immer. Und ich habe es auch immer sehr genossen. Aber jetzt in der Zeit, jetzt im letzten Jahr, habe ich sehr viel so Remote-Veranstaltungen gemacht, auch immer nur ins Nichts rein moderiert. So, jetzt außer der Fernsehen moderiert immer ins Nichts rein. So.
Ja.
Aber da habe ich gemerkt, irgendwie ganz nett. So ohne Menschen, so alles. Da ist niemand, der will niemand was von dir. Du kriegst kein bescheuertes Feedback nach der Veranstaltung. Weißt du, es gibt keine Aftershow-Party, auf der ich nicht sein will. Ich bin nicht zu betrunken, weil man dann doch irgendwie dummerweise, keine Ahnung, weil es ist Refill, dann trinkst du, kennst das, da trinkst du dann irgendwie ein Glas, zwei Gläser, dran, immer was.
Will man da nicht sein und denkt sich, na komm, wenn ich ein Bier trinke, dann wird es entspannter.
Genau,
und dann
wird's aber nicht. Das ist ein ganz großer Fehler, dann wird es sehr unentspannt. Und da dachte ich mir so, ach, eigentlich ist ganz geil und jetzt habe ich selber beschlossen, nicht mehr so viel mit gehen. Publikum. Ja, irgendwie glaube ich, dass ich mache lieber das jetzt.
Das also ich würde das tatsächlich total unterstreichen für alles, was so drumherum dranhängt.
Ja.
Also so eine Konzerte spielen mit eigenen Songs, das ist eine Sache, die ich schon, glaube ich, zu sehr genieße. Und auch, das ist auch eigentlich wirklich die einzige Sache, die ich nicht immer, aber meistens wirklich voll und ganz genießen kann. So, aber alles, was man so drumherum macht, also irgendwie mal im Fernsehen mal einen Song singen und im Fernsehen sitzen, ein Interview geben und Radio besuchen, das ist auch irgendwie alles nett. Aber das, da fühle ich jetzt keine Erfüllung, wenn ich das mache.
Ja, dann bist du halt Vollblutmusiker. Ne? Also ich möchte ich auch keine einzige Sekunde davon abhalten. Also du kannst auch immer reinreden. Wir haben ja hier, wir sind die Zuschauer, Zuhörer kennen uns ja mittlerweile schon, wie das hier bei uns hier funktioniert hier. Ich will, dass sie auch Schritt für Schritt unser Team kennenlernen. Anders wird auch nicht rausgeschnitten hier das Ganze. Es soll sich nicht so anfühlen, als würden Tim und ich irgendwo sitzen. Zufälligerweise wird das aufgenommen. Oh Wunder, keiner ist da.
Das macht jemand Zugeräusche.
So richtig, genau, machen wir Zugeräusche. Das ist eine Lüge. Wir sind hier vier Leute, die hier sitzen. Und heute ist sogar mein Kollege Jan mit dabei. Weil mit dem mache ich nämlich hier remote den anderen Podcast. So, deswegen, so, wir lügen sie nicht an. Aber wir haben trotzdem eine gute Atmosphäre hier, weil es draußen so schön ist.
Und die Klimaanlage funktioniert. Das muss man auch an der Stelle hervorheben.
Was ich, das hat nämlich Jan reingeworfen. Frag das mal, weil mich das sehr interessiert. So, frage ich mal, weil wir sind gut da eingestiegen, als du gesagt hast, das war vor 10 Jahren noch alles anders mit der Platte und dann ging es irgendwie ins. Erst ins Radio und dann haben die Leute die Platte gekauft und so, und dann lief das so an. So, jetzt hast du auch eine Single rausgebracht, jetzt ganz aktuell. Die heißt?
Kein Problem.
Wie ist es heute? Also ist es,
ja, es ist,
weil die Frage war, wie verdienen die Leute denn hier Geld? Wie viel bekommt er denn, wenn er 1 Million Streams hat? Wie viel soll das? Früher hat er, also eine 1 Million Single zu verkaufen, wäre, glaube ich, ganz geil gewesen.
Also, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Also grundsätzlich, die Abläufe sind völlig anders. Was aber erstmal finde ich das richtig gut, weil alles viel unmittelbarer ist. Also, ne, wenn ich letzte Woche hätte ich einen Song schreiben können und hätte den diese Woche rausbringen können. Und der wäre überall in der Theorie zu hören gewesen und zu streamen und zum Downloaden und zum Kaufen. Das war vor 10 Jahren, wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Da brauchte man mindestens ein halbes Jahr Vorlauf. Dann musste der irgendwie ewig im Radio erstmal gearbeitet werden, bis er dann da auch lief. Und dann kam der irgendwann raus. Und dann kam es eigentlich nur auf die erste Woche an. Da musste alles zusammenkommen. Und das ist jetzt anders. Jetzt kommt ein Song raus und da passiert zumindest so in meinem Genre erstmal nicht so richtig viel. Also der läuft dann ein bisschen im Radio, man kann ihn so ein bisschen streamen. Und dann hat er total Zeit, sich eigentlich zu entwickeln. Und ne, dann spielt das Radio den vielleicht ein bisschen mehr, dann wird er vielleicht ein bisschen mehr gestreamt. Und dann kann er auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen erfolgreich werden. Aber das Entscheidende ist eigentlich erstmal, dass alles unmittelbarer ist und überall zur gleichen Zeit der Song verfügbar ist und nicht man 3 Monate den Song irgendwo hört und kann den dann nicht haben, was irgendwie auch totaler Quatsch war, finde ich. Und genau, die finanzielle Seite ist natürlich in Zeiten von Streaming eine spannende, gerade finde ich für Newcomer.
Ja.
Also, ne, weil ich habe jetzt mittlerweile so viele Songs veröffentlicht, dass alleine durch die Menge der Songs Streaming zumindest so ein bisschen funktioniert.
Ja.
Steht natürlich in gar keinem Verhältnis zu physischen CDs-Verkäufen.
Das ist so, ne?
Ja, also das ist wirklich lächerlich. Also ich kann das jetzt nicht vorrechnen, aber wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, von meiner letzten erfolgreichen Single Hoch,
ja,
der hat jetzt ungefähr 100 Millionen Streams. Also mehr als 100 Millionen Streams auf jeden Fall. Das ist wirklich auch für das Genre, in dem ich unterwegs bin, sehr viel.
100 Millionen.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele unterschiedliche Hörer das sind, weil das jetzt ja von allen Plattformen zusammen ist.
Ja, das ist ja egal.
Aber selbst wenn das nur 1 Million unterschiedliche Leute wären, wenn die den Song gekauft hätten für 99 Cent ja. oder für 1,29,
wenn wir in deiner eigenen Bahn gerade sind.
Dann würden wir jetzt hier in meiner eigenen Bahn fahren, genau. Und das ist eigentlich, das Verhältnis ist vollkommen absurd. Also wie gesagt, ich weiß, kann nicht beziffern, was ich jetzt mit dem Song verdient habe, keine Ahnung. Aber das ist, würde mal sagen, wenn ich richtig Glück habe, 1% davon.
Aber wo geht denn das, die ganze Kohle dann hin? Zu den Streaming-Portalen, in die Rechnerzentralen, die das alles irgendwie die ganze Zeit verfügbar machen? Oder
erstmal wird gar nicht so viel dafür bezahlt, wie für einen Song, den jemand kauft.
Ja.
Also nicht, ich glaube, dass jetzt auch die Gesamtmenge, die da jetzt an Geld an so einen Streaming-Dienst geht, dass die, das ist nicht die gleiche, die man die Leute für Songs ausgeben würden. Genau, aber so ein einzelner Stream, es wird einfach mit 0,00 irgendwas Cent bezahlt. Und dafür gibt es einfach nicht genug Leute, die das dann machen könnten. Und dann ist es natürlich, also die streamen könnten. Plus, dass natürlich bei dem aktuellen Modell ist es ja so, dass angenommen jetzt du zahlst 10 Euro bei irgendeinem Streaming-Dienst.
Ja.
Und du würdest jetzt nur Songs von mir hören.
Ja.
Dann ist es ja nicht so, dass ich deine 10 Euro bekomme. Nee. So, sondern das wird dann schon irgendwie prozentual aufgeteilt auf die, also gibt es irgendeinen Schlüssel, den auch, glaube ich, niemand kennt
ja.
und niemand versteht. Und dadurch, dass es eben nicht prozentual an den Künstler geht, den du eigentlich unterstützt durch deinen Hören,
ja.
das ist eigentlich so ein bisschen das, was ein bisschen absurd ist. Also wenn ich jetzt eine Kritik daran äußern wollen würde, dann wäre das zum einen die, dass ich finde, das muss halt schon nutzungsbasiert bezahlt werden. Also ausgeschüttet werden, nicht bezahlt werden, ausgeschüttet werden. Du zahlst 10 Euro, du hörst
überwiegend fünf
Songs von Max Singer
und Michael Jackson. Und dann soll
fünf
das auch
Songs von Michael Jackson, dann mussten 5 Euro an den einen und 5 an den anderen gehen. Von mir aus soll auch dann der Streamingdienst nicht noch seinen Euro kriegen. Das ist auch okay, verstehe ich. Aber das ist, finde ich, ein bisschen schwieriges Modell gerade. Und was war jetzt meine zweite? Ich wollte noch was Zweites sagen. Achso, und das Zweite ist natürlich, dass es total altersspezifisch ist, ne? Also, wenn man sich jetzt so, also du wirst halt viel gestreamt, wenn du in den Charts bist. Also auch in den Spotify-Charts oder Apple Music-Charts, Deezer-Charts, wie sie alle heißen. Die Problematik ist, wenn man jetzt sich ganz nüchtern fragt, wer hat denn Zeit zu streamen? Also, wer kann denn einen Song oft hören?
Ja.
So, und das sind natürlich vorrangig sehr junge Leute. Also sind quasi diese Charts von sehr jungen Leuten bestimmt, so. Und das macht dann, das hat natürlich Konsequenzen. Weil,
krass,
weil du dann quasi, wenn du nicht, wenn jetzt, ne, wenn jetzt, sagen wir mal, ein 10-Jähriger nicht meine Zielgruppe ist,
richtig.
Und der nicht meine Sachen streamt, dann tauche ich da nicht auf. Und das geht jetzt nicht nur für mich, ich sehe das immer so hauptsächlich für Newcomer, die irgendwie versuchen, mal Fuß zu fassen, weil das nahezu unmöglich ist, wenn man nicht ein ganz bestimmtes Genre macht. Weil du tauchst dann in diesen Charts nicht auf. Wenn du in diesen Charts nicht auftauchst, dann tauchst du in den richtigen, allgemeinen Riesen-Charts nicht auf. Dann sind aber quasi die Medien funktionieren, also Fernsehmedien, Radiomedien funktionieren halt dann aber doch immer noch so wie
total,
vor ein paar Jahren.
Total.
Die gucken dann in den Charts und sagen, naja,
das ist
jetzt nicht in den Top 100, dann kann er ja nicht erfolgreich
richtig,
sein.
Richtig, richtig.
Aber der Witz ist, es kann sein, dass mehr unterschiedliche Menschen diesen Song gestreamt haben, als ich bei anderen Songs ich verkauft hätte quasi. Aber dadurch, dass ich halt nicht pro Mensch, der das hört, 1,29 Euro, also dass ich 1,29 Euro bezahlt werden muss, sondern eben der Streamingdienst 0,00001 Cent ausschüttet, ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung.
So. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Danke für diesen Gedanken. Stimmt, ich habe mich gewundert bei einigen Leuten, warum die so aber Milliarden Aufrufe auf einigen Songs haben, wo ich mir denke, so, wer hört? Und ja, klar, junge Leute haben viel Zeit
zu streamen. Aber mir war das früher auch, als ich ein Kind war, da habe ich. Bin ich zu Hause, habe ich meine Schuhe angezogen, dann habe ich mir die Kopfhörer reingemacht, meinen CD-Player und dann habe ich bis zur Schule habe ich Musik gehört.
Ja.
Auf dem Schulhof, das war noch nicht so modern, das wird ja passiert ja heute auch mit Smartphones, dass dann die ganze Zeit die Sachen da vorgespielt werden. Genau, da haben natürlich total viel Zeit und das macht am Ende einfach Sichtbarkeit von der Musik, die halt da gestreamt wird. Und ja.
Also die Lösung ist, haben wir nicht.
Naja, die Lösung wäre tatsächlich, also ein Teil der Lösung mindestens wäre, das nutzungsbasiert auszuschütten. Weil es geht ja, diese ganzen Charts sind ja immer umsatzbasiert. Da geht es immer um Umsatz. Da geht es nicht um Menge von Songs, die gekauft wurden oder Menge von Songs, die gestreamt wurden, sondern um Umsatz, der damit generiert wurde. Und wie gesagt, wenn es um Menge geht, wäre es eine andere Kiste. Mhm. Dann würde, glaube ich, auch Popmusik, normale Popmusik in den Streaming-Charts besser funktionieren. Aber da es nach Umsatz geht, ist das so ein bisschen schwierig.
So ein Feld hätte ich so gerne. Wenn ich so ein Feld sehe, geht mir das Herz auf.
Möchtest du gerne mal drüber laufen?
Ja, ja, es ist so ziemlich, Tim hat es sehr schön gerade vorgemacht. Ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, aber es war sehr, sehr schön, wie er das gemacht hat, wie ich durch so ein Feld laufe. Aber ich glaube, das wäre nicht so ein gutes Feld zum Durchlaufen, aber es sieht schön aus.
So, es gibt aber natürlich auch wirklich Sachen, die an Streaming eigentlich ziemlich gut sind. Die möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil für einen Künstler ist es eigentlich normalerweise so, wenn er irgendwie einen Song rausbringt oder ein Album rausbringt, dann hat das so eine gewisse Halbwertszeit.
Ja.
Das kommt raus, dann ist das für eine gewisse Zeit irgendwie aktuell und dann geht das aber wirklich ganz schnell ins Bodenlose. Also so ein Album nach einem Jahr, im Normalfall verkauft man immer vielleicht also ein paar davon, wenn das erfolgreich war, aber eigentlich geht das auf Null. Und das ist eigentlich das Spannende an Streaming, dass das nicht passiert. Dass man quasi so ein bisschen auf Plateaus fällt. So, das macht eben gerade für Künstler, die viele Songs haben, immer wenn dann was Neues kommt, dann steigt dieses Plateau dieser Streams, die halt trotzdem ständig stattfinden. Und dafür finde ich tatsächlich Streaming eigentlich ganz spannend, dass Songs, die vielleicht nicht tagesaktuell sind, trotzdem noch quasi ihre Hörerschaft die ganze Zeit haben. Ne, bei physischen Alben irgendwann hat man halt ein anderes im CD-Player liegen.
Total.
Und hat total vergessen, dass man das von Michael Jackson auch noch hat.
Ja.
So, und dafür ist es eigentlich total gut. Ja, und am Ende des Tages, wenn alle streamen würden, also nicht, wenn mit mehr Menschen, die streamen können, wird sich das Problem ein bisschen lösen. Plus, wie gesagt, dass es ganz schön wäre, wenn du nur Max Giesinger hörst, dass dann auch der das meiste davon hat.
Tatsächlich höre ich nie Max Giesinger. Lieber Max, ich habe dich sehr gern, aber es ist tatsächlich ist es ganz selten. Aber Michael Jackson höre ich sehr viel. Kann man Michael Jackson, darf man Michael Jackson noch hören? Wie stehst du zu dieser ganzen
Debatte? Das finde ich wirklich eine, kann man den Künstler vom Menschen trennen? Das ist ja die große Quizfrage. Und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich höre das immer noch, weil die Songs unfassbar sind immer noch und die alle. Sachen klingen einfach, alle. Genau, die klingen einfach, als wären die nächste Woche produziert worden.
Richtig.
Und nicht 100 Jahre.
Schön gesagt.
Ne? Ja. Ich finde es schwierig. Das ist ja heutzutage, also heute ist ja immer wieder die Frage, muss man jetzt jemanden sofort boykottieren oder nicht? Und ich weiß es wirklich einfach nicht. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist oder nicht, zu sagen, nee, wir spielen es jetzt nicht mehr, weil der Verdacht besteht, dass er illegale Sachen gemacht hat. So, das, ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Und auch wenn der dann ja schon verstorben ist, ist das dann nochmal eine Sondersituation?
Weil er sich nicht mehr, weil nichts mehr aufgeklärt werden kann durch ihn selbst.
Ja, aber genau, aber wenn man auch vielleicht, ne, dadurch, dass er eben auch nicht mehr da ist, ja, nochmal mehr die Kunst von der Person getrennt ist.
Ja.
Ich für mich persönlich höre das immer noch, ich finde es immer noch gut. Aber zum Beispiel Songs von Xavier Naidoo höre ich mir nicht mehr an.
Das habe ich tatsächlich auch nie getan. Wie konnte man sich denn je.
Oh, ich finde, das ist schon.
Er ist schon ein
stimmlich,
guter, ja,
hast stimmlich. Du recht. Es gibt wenig Stimmen, recht. Die einen so
ja,
die Hosen
er
ausziehen
ist schon
können.
Ziemlich außergewöhnlich.
Aber jetzt, wo er, letztens habe ich irgendeine Sache gesehen, wo er eigentlich er fast wörtlich gesagt hat, dass das alles ein bisschen Berechnung war in die Songs. So, in der Hoffnung, dass sich viele Leute um ihn scharen, damit er sich das jetzt da erlauben kann. Und da habe ich gedacht, okay, dann, wenn das nicht mal zu dem Zeitpunkt ernst gemeint waren, die Texte, dann wow.
Das hat er gesagt?
Ja, so hab ich's verstanden, sag ich mal. Ist jetzt kein Zitat, ne? Aber ich habe das so verstanden, dass es schon das Ziel hatte, so bekannt zu werden, dass man dann eben auch mit solchen Sachen sich durchwurschteln kann.
Aber das muss man, aber da muss ich sagen, Respekt, das ist ihm ziemlich gut gelungen.
Das ist ihm sehr gut
gelungen. Also wenn man das so gut berechnen kann, muss man sagen, Xavier, hast du gut gemacht.
Ja. Ja, aber das, ja. Aber das höre ich nicht mehr, weil ich das einfach dann nicht mehr glaubhaft finde, die Sachen. Ne? Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde, dass da auch wirklich gute Texte dabei sind. Und es gibt eine Menge, die sich dann auch irgendwie die Sachen aus Texten ziehen. So, also so habe ich früher Musik gehört, weil ich nur Songs gehört, die irgendwas mit mir angestellt haben, habe immer auf Texte gehört und so. Wenn ich aber weiß, dass derjenige das eigentlich vielleicht gar nicht so richtig ernst gemeint hat und das nur zum Mittel, zum Zweck war, dann
jetzt wird so einiges. 2006 WM. Das hat er auch alles nur gemacht, damit er dort in Berlin mit allen auf der Bühne stehen kann. Und
Gut, das wäre sehr weit vorausgeplant gewesen.
Traue ich ihm zu. Ja, er weiß ja alles sowieso besser als andere Leute. Bist du Fußballer noch durch und durch oder nicht mehr?
Also ich bin Fußballfan, ich gucke mir das gerne an, halte mich auch für einen unglaublichen Taktikfuchs.
Oh, ein Bundestrainer sitzt mir gegenüber.
Genau,
ein
Bundestrainer. Aber für mich ist das wirklich ein Spiel. Ich kann das nicht, mir fällt das sehr schwer, das zu ernst zu nehmen. Und gibt ja dann so die eine oder andere Fangruppe, die dann sehr ernst nimmt und glaubt, dass da irgendwie Leben und Tod von abhängt, wie jetzt die eigene Mannschaft spielt.
Ja.
Das habe ich nicht. Für mich ist das ein Spiel und ich finde das, wenn ich in einem Stadion bin, total schön, wenn da irgendwie, das ist für mich eine Familienveranstaltung, also ja, wenn da irgendwie Familien sind so, und mag halt leider diese aggressive Seite vom Fußball überhaupt nicht, aber so an sich das Spiel gucke ich super gerne und gebe die ganze Zeit durch kängische taktische Anweisungen.
Ist anstrengend mit dem Fußball zu
gucken? Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich eher lustig. Ich springe ja noch auf und so und freue mich richtig doll.
Schlägt denn dein Herz immer noch für Union?
Ja.
Ja, das ist dann.
Ist aber das ist so ein bisschen die Verbundenheit, einfach weil ich da meine ganze Jugend verbracht habe. Bin jetzt ja auch nicht so unendlich Fan, dass ich da jetzt immer jeden Spieler kenne und bei jedem Spiel dabei bin, aber ich verfolge das natürlich intensiv, bin da auch manchmal am Stadion und ja, kann es überhaupt gar nicht fassen, was da passiert. Vor allem, ne, wenn man so die Bilder ich habe natürlich die Bilder vor mir aus meiner Jugend, wie ich da immer zum Training gefahren bin und so, und wie sich das einfach alles entwickelt hat. Damit war einfach nicht zu rechnen zu meiner Zeit.
Ich hatte Materia gerade in der Sendung drin. Mhm. Der hat ja auch, was Fußball angeht, einen relativ ähnlichen Werdegang gehabt. Also auch mit klassisch Sportinternat in die Richtung. Gab es ja in Westdeutschland, ist ja weitestgehend fremd gewesen. Das war ja schon eine Sache, die man. Ja,
mittlerweile gibt es das auch.
Mittlerweile gibt's, damals ja, gab es das total. Nicht. So, ne? Man wurde ein bisschen adaptiert. Aber es ist ja, ich kenne es auch aus dem Iran viel, weil das ist irgendwie so, alles, was so östlich des Eisernen Vorhangs war, hat sehr viel mit fachspezifischen Dingen gemacht. Also dich bilden wir mal in Mathe aus, dich bilden wir in Naturwissenschaften aus, dich in Kunst, dich in Sport. So. Jetzt fängt man hier auch an, wenn man gemerkt hat, es wäre vielleicht ganz gut, die Leute mal das machen zu lassen, wo sie sagen, da habe ich richtig Lust drauf.
Ja, das würde Sinn machen.
Aber auch, also ja, ist klug so. Aber du hast, du wolltest dann irgendwann nicht mehr.
Ja, also ich glaube, also der Unterschied ist jetzt da auf jeden Fall, dass ich jetzt so selber nie eine Profilaufbahn vor mir gesehen habe. So. Also ne, ich habe irgendwie bei Union gespielt und war auf einer Sportschule, habe ich viel Fußball gespielt. Aber wirklich, weil mir das Spaß gemacht hat. Also ne, das hat mir Freude bereitet und ich habe auch schon irgendwie verstanden, dass das sinnvoll ist, lieber da meine Zeit zu verbringen, als irgendwie alleine zu Hause rumzuhängen. So, oder mit irgendwem irgendwo rumzuhängen. Einfach. Profi hätte ich, glaube ich, nicht werden können. Dafür war ich nicht gut genug und das wollte ich auch nicht, weil für mich immer klar war, ich will Sänger werden. So, und ich
das würde, wusstest du damals schon?
Ja, und ich würde wetten, dass Materia auch viel besserer Fußballer war als ich und wahrscheinlich auch mehr Potenzial gehabt hat, das wirklich zu was zu bringen als Sportler.
Ja, ihr seid beide, habt ihr gesagt, dass man irgendwie auf das Business da keinen Bock hatte.
Weißt du? Ja, genau. Also ich fand, das hat sich auch irgendwann so, also es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich dachte dann noch irgendwann, es wäre auch mal ganz schön, sich unterhalten zu können mit jemandem. Und das ist irgendwie nicht jedem Fußballer ist nee, das drin.
Nee, das fällt immer weg.
Also man muss schon sagen, dass in meiner Mannschaft schon wirklich viele, ich finde, ganz normale Kinder waren. Also da waren jetzt nicht keine so Proll-Fußballer, wie man das manchmal sich so vorstellt. Aber wir sind ja am Fußball schon weit verbreitet, wo dann wirklich es nur um Fußball geht und nichts anderes mehr im Leben da ist. Und das fand ich irgendwie, habe ich so gedacht, nee, also wäre schon schön, wenn man auch mal sich einfach ne, normal verhalten würde und sich normal unterhalten kann.
Und wie ging es dann weiter? Bist du, also wenn man ja Sportschule macht, dann ist man ja doch sehr viel auch damit beschäftigt. Also ja, der Weg ist ja schon relativ klar, wo er hin soll.
Ja, der ist zumindest für die Schulzeit klar, dass man da eben ein bisschen mehr Sport hat. Also ich hatte in der Schule auch nochmal, glaube ich, zweimal Training, so fußballmäßig. Und hatte halt die Möglichkeit, Sport im Abi zu machen, was, glaube ich, zumindest damals nicht immer ging, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und ich habe lange versucht aufzuhören. Dann musste ich erstmal meiner Mutter vorbeikommen, weil die unbedingt wollte, dass ich weiterspiele. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt ist wirklich gut und ich will ja Musik machen, dann wäre doch irgendwie schlau, wenn ich dann jetzt mal ein Instrument lerne. Und das war dann eigentlich mein Argument, dass ich jetzt aufhöre und die Zeit, die ich dann zur Verfügung habe, dafür nutze, ein Instrument zu lernen. Also ne, Gitarrenunterricht nehme.
Wie alt warst du da?
Also 15, 16 würde ich sagen.
15,
16? Ja, ich war in der B-Jugend gerade. Glaube ich, erstes Jahr B-Jugend und hatte dann auch einen komischen Trainer und war auch eh verletzt immer und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht und genau, und dachte mir, wenn, man kann nicht immer nur davon reden, dass man Sänger wird und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre davon geredet, dass ich Sänger werde und dann, genau, habe ich direkt dann im Anschluss eigentlich angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen.
Und dann hast du es geschafft?
Naja, das Gitarre, also es war fürchterlich, ne, also mein Lehrer war richtig nett, aber irgendwie hat das nicht so richtig gut funktioniert, weil ich habe mir immer so Hausaufgaben gegeben und gesagt, okay, du musst jetzt das und das lernen. Hat er mir irgendwelche Noten hingelegt, dann bin ich nach Hause gegangen, direkt, also nach dieser Stunde nach Hause gegangen, habe das geübt und konnte das nach einer Stunde. Und dann habe ich natürlich die ganze Woche über nicht mehr geübt und dann bin ich dahin und musste das vorspielen, konnte das nicht spielen. Und dann ist mir irgendwann einfach aufgegangen, dass das Problem ist, dass ich gar nicht diese Noten lese, sondern das eigentlich auswendig lerne.
Ja.
Und wenn ich aber dann vor dem sitze und dann den Druck habe, fange ich an, die Noten zu lesen, kann das einfach nicht spielen. Und genau, der hat dann, ne, nachdem er dann gefühlt das 10. Mal zu mir sagte, dass ich üben soll und das irgendwie können muss, habe ich dann gesagt, ja, das Problem ist nicht, dass ich das nicht übe, sondern dass ich das, glaube ich, falsch speichere, weil ich das einfach auswendig lerne. Und dann hat sich das ja relativ schnell für mich herausgestellt, dass dieser Weg, das so zu lernen, nicht der richtige ist. Und dann bin ich ein bisschen dazu übergegangen, das eher autodidaktisch zu machen und hab eh dann eigentlich nur so viel gelernt, wie nötig war, um Songs zu schreiben. Also ich bin immer noch kein begnadeter Gitarrist. Ich kann die halten, die Gitarre, das ist gut.
Oh, du spielst schon ziemlich gut Gitarre.
Ja, ich kann so ein bisschen Akkorde schrammeln und hab so einen Groove, den ich spielen kann. Der berühmte Bensko-Chuck. Der ist in meiner Band schon berühmt-berüchtigt, weil ich den immer spiele. Das ist auch das Einzige, was ich kann. Genau, das reicht, aber es reicht total, um Songs zu schreiben. Der ist übrigens, also falls sich jetzt jemand fragt, was der Bensko-Chuck ist.
Ja, ich werde hier eine vorgemacht, aber das geht leider gerade nicht.
Wie heißt denn der Song? Das letzte Mal vom ersten Album hören, ja. Da ist er eigentlich in Reinform drin. Ja, das ist der Bensko-Chuck, wenn Worte meine Sprache wären, ist auch der Bensko-Chuck, bisschen anderes Tempo, aber auch Bensko-Chuck. Sind immer die gleichen Tricks, die ich da anwende.
Hast du die Songs immer selbst geschrieben?
Ja. Also gerade auf dem ersten Album, da habe ich sie bis auf, ich glaube, Weltretten. Ja, Weltretten habe ich mit 2 anderen zusammengeschrieben. Das ist eigentlich der erste Song, den ich überhaupt jemals mit jemand anderem zusammengeschrieben habe. Der Rest ist, glaube ich, habe ich alles selber geschrieben. Alleine geschrieben, selber sowieso, aber alleine geschrieben. Und eigentlich hat das jetzt so ein bisschen zugenommen, dass ich mit anderen zusammenschreibe. Einfach so ein bisschen auch in der Hoffnung, mal so ein bisschen auch eine andere Perspektive auf Sachen zu kriegen, so. Also geht es mir gar nicht so doll um Formulierungen, sondern wirklich einfach um, vielleicht hat jemand mal eine Idee, die ich so komisch finde, dass es mich aber eben zwingt, in eine andere Denke zu begeben. Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Das ist jetzt bei Kein Problem zum Beispiel auch genau so gewesen. Da habe ich mit Julian geschrieben, mit dem ich auch das letzte Album viel gemacht habe. Und der kam halt, also ich hatte das Thema grob vorgegeben, über was wir schreiben sollen, bitte. Und dann hat er ihm die Zeile gesagt, kann jemand mal mein Glas halten, während ich aus dem Fenster springe. So, und das fand ich so absurd, dass ich dachte, genau deswegen, weil ich es so absurd finde, müssen wir da jetzt dranbleiben. Weil es eigentlich das Naheliegendste wäre gewesen, zu sagen, ja, das kannst du nicht machen. So, das kannst du nicht sagen, es wird nicht jeder verstehen, was damit gemeint ist. So, dass das eigentlich nur eine Metapher dafür ist, ich muss mal schnell weg, weil das hier schlimm ist. So.
Ja, ja.
Aber gerade weil ich das so, weil man da so aneckt dran, habe ich gedacht, nee, dann gerade dann muss man sich dazu zwingen, darum einen guten Song zu schreiben. So. Und das ist am Ende damals bei Weltretten genau das Gleiche gewesen. Die Zeile, die da im Raum stand, war, musst nur noch kurz die Welt retten. So. Und das war so, kannst ja keinen Song schreiben, der so ist. Also in meiner Denke damals war das eigentlich nicht möglich, so einen Song zu schreiben, weil ich war total auf, oh, das muss irgendwie total emotional sein und keine Ahnung, eine tief am besten triefen vor Emotionen. So. Und dachte, wie schreibt man jetzt dazu einen Text, der nicht total flach ist? So, und aber genau, am Ende ist das die Herausforderung, glaube ich, die dann macht, dass man sich wahrscheinlich auch nochmal 5% mehr Mühe gibt, die richtigen Worte zu finden.
Es ist ein Stück deutsche Sprachkultur geworden. Das darfst du nicht vergessen. Das ist eine Redewendung.
Ja, also ich finde eigentlich,
das ist total krass. Du hast wie Goethe eine Redewendung geschaffen.
Das ist wirklich ganz lustig, weil ich mittlerweile das auch selber sogar sagen würde, dass das so ist.
Ja, ist
also
so.
Das spricht ja dann wirklich, also ich, die ersten 5 Jahre konnte ich mich gar nicht damit anfreunden, dass mich jemand den Weltretter nennt oder das zu hoch zu hängen, so, weil ich eben schon auch weiß, wie viel Glück dazu gehört, dass sowas passiert mit einem Song. Und ich glaube immer noch, dass man da nicht viel Einfluss drauf hat. Aber ja, mittlerweile ist die Distanz so groß, dass ich das auch selber öffentlich abfeiern kann. Wie doll dieser Song ich glaube, dass man, wenn man irgendwas mit Weltretten sagt, das muss nicht mal diese ganze Zeile sein, sondern nur wenn irgendwo Weltretten vorkommt, ja, in einem Film oder so, ja, denkt man irgendwie an diesen Song. Das finde ich, mehr kann man als Songschreiber eigentlich nicht erreichen, dass ein Song Kreise zieht.
Das ist, die meisten Leute wissen nur nicht, wie viele Mails es sind. Da haben wir alles dabei. So.
Ja.
So, aber ansonsten, jeder sagt dann noch eine Zahl dann noch dahinter. Ich finde es Wahnsinn. Ich habe mit ein paar Kollegen, mit unterhältst du den diesmal, wir sind mit Tim Bensko. Und dann kam der mir so, bitte, ich weiß, so brauchst du jetzt nicht sagen, ich kenne den Song auch, so brauchst du jetzt hier unter uns, brauchen wir keinen Joke zu machen. Und die wusste so genau noch alles, so Zahlen. Und so Respekt, das finde ich wieder, das ist ein korrekt wiedergegebenes Zitat,
was ich spektakulär finde an dem Song,
Fahrtrichtung rechts,
ist, dass in 9 von 10 Fällen die Leute den Song falsch nennen. Das finde ich ein unglaubliches Phänomen tatsächlich. Also 9 von 10 Leuten sagen, dass der Song nur mal kurz die Welt retten heißt.
Ja.
Und mittlerweile bin ich da auch entspannt, aber das ist eine ganz andere Aussage, als der Song eigentlich hat, weil die ist nur noch kurz die Welt retten. Das ist was anderes. Das heißt, ich mache nochmal schnell was weg und ich mache das mal noch so. Ne?
Ja.
Das ist schon, ich finde, das ist schon ein anderes.
Das ist ein Unterschied.
Aber warum ist das so? Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Warum ist das so? Ich frage mich das wirklich, warum Leute denken, dass der Song so heißt.
Ich glaube, weil. Hättest du das Plattencover immer vor dir gehabt und hättest du das, glaube ich, nochmal visuell immer da gehabt und nicht irgendwie nur über das Gehör, glaube ich, hätte man das besser abgespeichert. So Sachen, ich glaube, man muss Sachen lesen immer das und immer
gab's
wieder.
Singlecover gab es.
Ja, ich meine, jetzt, also dann auch, das Ding ist ja über 10 Jahre erfolgreich. Es ist ja nicht so, dass es in der Zeit rausgekommen ist und that's it. Aber ich glaube, dass die Leute und sich wahrscheinlich nicht über die Feinheiten der Sprache Gedanken machen, was ich dann sehr ärgerlich finde, weil da hat sich der Künstler schon was bei gedacht.
Ja, gut, aber genau, das meine ich, also ne, das habe ich mittlerweile, also wenn man mit Sprache irgendwie in die Öffentlichkeit geht, glaube ich, oder mit irgendwie Kunstsprache zusammen, das lernt man ganz schnell, dass man sich da nicht verrückt machen darf.
Ja, ja, total.
Also man selber denkt immer am meisten darüber nach.
Ja,
das und die Sachen, über die ich nicht nachdenke, über die denken dann Leute wie, der Mensch, hat er sich bestimmt das und das gedacht. Also da bin ich wirklich da bin ich ganz entspannt. Wenn das dann raus ist, dann kann ich das auch loslassen. Ich finde es wirklich einfach spannend, was da passiert, dass man einen Song. Also selbst wenn die Leute den Song hören, würden sie danach wahrscheinlich sagen, nur mal schnell die Welt retten. Die Zeile, die dann bekommt. Finde ich total spannend.
Was ist denn, hast du denn die Welt gerettet in diesen 10 Jahren? Im eigenen Kleinen?
Also in meinem Kleinen, so, wenn man das, also gibt es schon, glaube ich, habe ich mich verbessert.
Was hast du
gemacht? In einigen Bereichen. Na, wenn man jetzt so ans Weltretten denkt, dann denkt man ja auch irgendwie immer zwangsläufig so ein bisschen an Klimaschutzsachen und so. Und das ist so immer, ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, weil ich vor jetzt 4 Jahren habe ich irgendwie so über das Thema Elektroauto nachgedacht. Und da war so mein erster Gedanke, ja, das mache ich dann, wenn es dann soweit ist. Wenn alle soweit sind, dann.
Ja, genau, kenne ich.
Dann lege ich mir so ein Elektroauto zu.
Richtig, warte ich noch einen Moment.
Und als ich das fertig gedacht hatte, habe ich dann so gedacht, nee, das ist doch genau das. Man kann nicht immer warten, bis alle das machen. Und wenn ich mir so ein Auto jetzt leisten kann, ja, das kostet irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen mehr als ein Verbrennerauto, aber ich könnte mir das jetzt leisten und dann könnte man doch damit mal den ersten Schritt machen, so in der Hoffnung, dass das Leute ansteckt. So. Und habe das dann gemacht und ist wirklich witzig, weil ich die ersten 2 Jahre an einer öffentlichen Ladestation laden musste, weil ich zu Hause nicht laden konnte. Und ich habe es wirklich nicht übertrieben. Ich habe jeden Tag Menschen erklärt, wie ein Elektroauto funktioniert. Jeden Tag. Immer wenn ich an dieser Ladestation war, kamen Menschen auf mich zu und haben gefragt, oh, wie lange geht er denn jetzt? Und wie weit kommen Sie denn damit? Und habe da wirklich 2 Jahre so ein bisschen aufgeklärt, weil eben ganz viele Irrglauben unterwegs sind.
Was sind die größten Irrglauben? Ich brauche kein Auto, muss ich sagen. Ich mache alles zu Fuß eigentlich. Mhm. So, und dann mit dem Rad und mit der Bahn und mit dem Flugzeug und mit allem. So, ich kann, tut mir leid, es ist bei mir so, wie es ist. Ich sage Ihnen das ganz offen. Das meiste mache ich zu Fuß tatsächlich. Aber ich finde E-Autos einfach ganz geil.
Ich habe das gelaufen. Ich bin so, auch so ein Technik-Fani, es kommt auch noch dazu, so, neben dem...
Neben Fußball und Musik ist er noch Technik-Freak.
Okay. Ja, ich meine so neben dem, dass das natürlich irgendwie klimatechnisch irgendwie ein bisschen vernünftiger ist,
fahre
ich so einfach ab, weil das so technisch einfach... Ich liebe es, dass mein Handy das Auto an- und ausmachen kann und ich meinem Handy sagen kann,
lad
das
mal Tesla? Auf.
Ja.
Oh, wie geil. Ja. Sehr gut. Ist immer gut. Ich liebe Leute, die Tesla haben, weil aufgrund meiner Tesla-Aktien, meine Damen und Herren, ist es immer hilfreich, wenn sie Tesla kaufen. Damit unterstützen sie auch ein bisschen diesen Podcast, muss ich damit sagen.
Bin ich auch dafür.
Ich habe sie leider verkauft, alle, weil sie so tief waren.
Ja, das ist natürlich
ein Anfänger. Und dann sind sie sehr gestiegen. Aber keine Sorge, ich habe andere gute Aktien, die sind dafür gestiegen. Wie ist denn, erzähl mal, wie lange, mit Tesla kommt man schon weit?
Ja, realistisch kommt, also mit dem, den ich habe, komme ich, wenn ich ganz normal fahre, ohne jetzt irgendwie extra vorsichtig zu sein, aber auch nicht rasend, sagen wir mal, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Autobahn von 150, komme ich immer 350 Kilometer weit. Das bedeutet für mich von Potsdam nach München, dass ich genau einmal kurz stoppe, und muss ich sowieso, weil ich meine Blase schafft es nicht, dann stecke ich den an so eine Ladestation und ich schaffe es nicht, in der Zeit auf Toilette zu gehen und vielleicht noch irgendwie ein Wässerchen zu kaufen.
Nein. Oder
ein Brot zu essen. Und der ist ja schon voll. Also ich komme mit dem Auto an und der ist schon wieder bei, keine Ahnung, 85%. Und ne, mehr lebt man den unterwegs jetzt sowieso nicht, weil das dann in keinem Verhältnis mehr steht, wie lange es dauert und wie weit du damit kommst.
Ich glaube, man muss da immer über Nacht irgendwie bleiben.
Ja, das ist genau.
Irgendwie 12 Stunden.
Das meine ich mit aufklären.
Okay, dann klären wir das. Das finde ich nämlich interessant, weil also das ist wichtig. Wenn wir
Punkt
die Welt
retten
wollen, dann ist es ein guter Punkt erstmal.
Punkt Nummer eins ist, dass die Frage nach Reichweite, ich glaube, für 99% der Menschen
völlig
vollkommen irrelevant ist. Weil, wenn man zu Hause die Möglichkeit hat zu laden, selbst wenn das normaler Hausstrom ist, ist das Auto immer voll. Also wenn man quasi, angenommen, man würde jetzt in Berlin wohnen und hat da ein Elektroauto, es ist egal, was der für eine Reichweite hat. Man schafft es einfach nicht, dieses Auto leer zu fahren. Für die paar Leute, die damit Langstrecken fahren müssen, gibt es mittlerweile eigentlich an jeder Raststätte Ladestationen, und das sind dann Schnellladestationen, die natürlich dann je nachdem, was man für ein Auto hat, einfach wirklich super schnell laden. Es gibt welche, die irgendwie, keine Ahnung, 350 Kilowatt laden. Also da dauert es, glaube ich, irgendwie 10 Minuten und das Auto ist von 5% auf 85. Also man bildet sich immer selber so ein bisschen ein, dass man die ganze Zeit fährt, aber ich glaube irgendwie 85%, 90% der Zeit steht ein Auto.
Ja.
Und wenn das in der Zeit immer am Stecker steckt, dann geht das schon. Die einzige Einschränkung, die ich machen würde, ist, man muss schon zu Hause laden können. Das wäre schon irgendwie ganz gut. Das macht alles viel einfacher. Wenn man jetzt in einer Mietwohnung wohnt und dann nicht eine Ladestation direkt vor der Haustür hat, das ist dann schon ein bisschen nervig. Aber wenn man irgendwie die Chance hat, das zu tun, weil man irgendwie, keine Ahnung, eine Tiefgarage da zu Hause hat, wo so ein Ding ist.
Also wenn du sagst, das geht schon an den Schnellladestationen und so, geht das relativ fix. Ich würde mit einem normalen Auto würde ich auch irgendwo tanken. Das dauert ja auch mal 20
Minuten. Ja, die gibt es aber halt tatsächlich nicht in der Stadt so richtig, ne? Also da gibt's so ein paar vereinzelte, glaube ich. Das sind aber auch nicht diese superschnellen, sondern eher so ein Hybrid aus normal, schnell und schnell. Also ich weiß, dass Tesla, die haben in Berlin jetzt so einen City Charger.
Ja.
Aber da kann man doch Stand heute zumindest nur mit einem Tesla dran laden.
Ja.
Aber ja, das würde ich nicht empfehlen. Also wenn man muss schon zu Hause laden können, aber da gibt es ja auch selbst in Mietwohnungen mittlerweile ja Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass man das da kann.
Mit diesem autonomen Fahren und so?
Das ist
beim Tesla?
Ja, das ist ja in Deutschland nur zu Teilen bis jetzt erlaubt.
Ja.
Aber es ist am Ende des Tages aktuell ein erweiterter Tempomat mit Spurhaltesystem. Und was das wirklich eigentlich abgespaced macht, ist, dass der eigentlich eigenständig Spuren wechseln kann. Also du musst halt nur blinken und dann wechselt er die
macht
Spur.
Macht er das dann auch?
Und das ist erstmal, also es ist auch nicht jedermanns Sache natürlich, ne? Aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass ich viel, viel entspannter Auto fahre. Also währenddessen schon entspannter und natürlich dann auch danach. Es schreckt mich einfach gar nicht mehr an, weil ich den auf der Autobahn die ganze Zeit alleine fahren lasse. Also ne, ich muss nicht bremsen, weil der von alleine bremst. Der sagt mir, wann ich eine Spur wechseln soll. Ich blink dann nur. Und das ist wirklich irgendwie ein bisschen entspannter. Aber es ist das noch wirklich kein autonomes Fahren in Deutschland.
Nee, autonomes Fahren habe ich jetzt in der Bahn. Das ist autonomes Fahren. Da komme ich.
Das ist auch an am Steuer, ne?
Ja, aber also für mich. Ich sitze ja und dann ist.
Ja, als Beifahrer ist immer autonom.
Ist das irgendwie easy so. Weil am Ende.
Also ja, am Ende wäre eh die Lösung, dass niemand Auto fährt. Das ist mir schon klar, ne? dass jeder einzeln sich fortbewegt. Das ist ja eigentlich so ein bisschen
der Quatsch. Das ist der größte, weil die alle eigentlich immer alleine in den Autos drin sitzen.
Ganz genau. Und das ist schon wichtig.
Okay, wie hast du noch die Welt gerettet?
Ja, also ich finde immer, das sind eigentlich so Kleinigkeiten, ne? So dieses, es ist so einfach, Leuten zu sagen, ey, warum schmeißt ihr immer euren Müll auf die Straße? Also ich habe letztens einen gesehen, der hat wirklich während der Autofahrt so eine Red Bull-Dose aus dem Fenster geworfen.
Ja, kenne ich diese Menschen.
Gut, der ist dann auch noch an der nächsten Ampel ausgestiegen und hat den vor sich auf die Scheibe geschlagen. Habe ich noch nie gesehen, unglaublich.
Die kenne ich auch, die Leute. Jetzt nicht aus einem persönlichen Umfeld oder so. Aber habe ich schon mal gehört, dass es diese Leute gibt.
Aber ich finde, das sind so Kleinigkeiten, das ist irgendwie einfach zu sagen, warum macht ihr das? Und selber macht man es dann aber, ne, den Kaugummi spuckt man dann doch irgendwo hin. Und da versuche ich tatsächlich, das einfach nicht zu machen, mich da irgendwie halbwegs anständig zu benehmen.
So. Und was willst du, herzlichen Glückwunsch, bist du Papa geworden, wie wir gesehen haben. Das ändert auch die Welt. So, die eigene Welt ändert das, glaube ich, ziemlich heftig.
Man sieht jetzt nicht, wie die anderen beiden die ganze Zeit am Nicken sind. So.
Ja, ja, die nicken immer. Das ist, brauchst du gar nicht hier. Das ist hier, das ist immer das Nicken. Aber das hat, das ändert schon die Welt. Was willst du denn da hinterlassen? Weil das ist ja, finde ich, nochmal eine ganz krasse Sache. So, wir werden jetzt nicht ewig auf dieser Welt bleiben. Ja. Und aller Voraussicht nach, wenn wir jetzt nicht beide 120 werden, werden wir wahrscheinlich so noch ganz gut durchkommen. So, es wird schon schwieriger werden. Also wir sehen es ja jetzt schon, es ist sehr, sehr warm, was wir in Deutschland in der Form nicht normal hatten. Ja. Aber die werden noch ein bisschen älter. So,
da wird es noch wärmer.
Der wird noch eine Jahrhundertwende miterleben. So. Ja. Und dann ist die Überlegung, was hinterlassen mit denen, ne?
Ja, also ich hoffe so ein bisschen darauf und glaube da auch eigentlich fest dran, dass die Menschheit sehr dazu neigt, wenn es dann 11:55 ist, doch alles zu mobilisieren, um Probleme zu lösen.
Das glaube ich auch.
Also ich finde, dass jetzt ja die Corona-Situation eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel ist. Ne? Da ist in der Berichterstattung, ich sage, die ist sehr negativ. Da wird nur eigentlich über Fehler berichtet, die gemacht wurden. Und das ist auch richtig, dass über diese Fehler berichtet wird. Aber so in der Gesamtheit ist es ja unfassbar, dass in so einer kurzen Geschwindigkeit in Impfstoff gefunden wurde und so viele Leute einfach jetzt schon geimpft sind.
Das ist absolut der Wahnsinn, was wir gemacht haben.
Genau, es ist immer noch so, dass es schmälert nicht, dass das einfach eine unfassbare Krise ist und dass da echte Menschen tagtäglich immer noch sterben.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem, das muss man zumindest irgendwann mal anerkennen, wie krass wir dieses Problem eigentlich gerade lösen.
In der ganzen Welt, für 7 Milliarden Menschen.
Und das, ich habe irgendwie so bei dieser Klimakrise habe ich das Gefühl, das wird da auch zwangsläufig passieren. Das wird zu spät sein, wenn das passiert. Aber ich habe die Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist. Also ich glaube, dass dann schon so viel kaputt sein wird, dass man, also ja, es einfach wahrscheinlich keine Worte dafür gibt, das zu beschreiben, aber trotzdem glaube ich, dass wir die Kurve kriegen werden, zwangsläufig.
Ich brauche Zwänge. Also ich schaffe es nicht, ich bemühe mich, ich versuche es. Ich hole mir auch, deswegen frage ich auch, weil ich mir versuche immer wieder Tipps zu holen. Jeder sagt ja irgendwas anderes. So. Luisa Dellert hat mir gesagt, ich soll mir einen Q-Tip, wieder waschbaren Q-Tip holen, so anstatt immer das Plastik dort reinwerfen. So. Dann meine ich so, dann meine ich so, ganz im Ernst, man teilt sich den, deine Zahnbürste teilst du dich auch mit anderen Leuten. Ja. So. Nimm das so. Oder der andere sagt hier, achte mal drauf, irgendwie da und da Plastik zu vermeiden oder das und das. Aber ich brauche Zwänge. Also wenn jetzt die Bundesregierung beschließen würde, es gibt keine Flüge mehr zwischen Hamburg und Frankfurt, dann hätte ich ja gar keine andere Wahl, mich zu entscheiden, möchte ich heute die Bahn nehmen oder das Flugzeug, was passt mir gerade besser, würde ich aber die Bahn nehmen. Fertig, so. Und es wäre wie immer. So, weil ich sowieso in 95% der Fälle die Bahn nehme und diese 5%, wo ich es nicht mache, die sind halt ultra schädlich. Und da wäre ich sehr dankbar, völlig egal, welche Partei das macht.
Aber es ist ja nicht mehr abzuwenden, dass Zwänge kommen.
Also ja, aber guck mal, die sagen jetzt wieder...
Bei den Vorgaben, die es da so gibt, die sind ja gar nicht einzuhalten mit den Gesetzen, die es da gerade gibt.
Aber guck mal, dann sagen sie, bis 2030 versuchen wir irgendwie Inlandsflüge vermeidbar zu machen. Das ist mir zu wenig.
Ja,
ich weiß, es ist schwierig, aber es geht meistens, ist es gar nicht so schwierig, technisch umzusetzen. Es ist eher Lobbyarbeit, wo man sagt, nee, wisst ihr was? Wir haben ein sehr gut ausgebautes Schienennetz in unserem Land.
das machen wir mal so. Wir wollen auch nicht mehr, dass so viele Leute alleine mit dem Auto in der Gegend rumfahren. Wir packen überall mal Ladesäulen hin, damit die Leute einen guten Anreiz da haben, wenn jemand in der Mietwohnung sitzt und sagt, du, wie soll ich das machen? Ja, Herr Bensko, Sie haben mir gut reden. Ich besitze hier irgendwie im achten Stock irgendwie in der Platte. Wo soll ich denn da mal ein Auto laden? So, ja, pack den Leuten das dort unten hin und dann
ganz genau.
Sagt jemand das vielleicht auch.
Da muss man Anreize schaffen, plus manchmal muss man auch jemanden zwingen.
Was ist der Ausblick für dein persönlicher Ausblick für 2022?
Also ich hoffe sehr, dass das das erste Jahr dann mal wieder wird, in dem wir mal eine Woche nicht darüber nachdenken, dass wir uns gerade in einer Pandemie befunden haben. Also, dass man mal zumindest mal eine Phase hat, in der wir nicht das Gefühl haben, dass das irgendwie alles komisch ist. Weil ich finde, es fühlt sich immer noch an wie in einem Film. Es ist irgendwie so ein bisschen surreal, dass diese Situation ist, wie sie ist. Und natürlich haben wir uns irgendwie alle daran gewöhnt, dass wir hier mit Masken sitzen. Aber es ist doch trotzdem vollkommen absurd. Ich finde es aber vollkommen absurd, dass das wirklich... Ich habe letztes Jahr immer gesagt, es ist wie ein Alien-Angriff. Genauso wird sich das anfühlen, wenn plötzlich doch irgendwo einfach so ein UFO landet und die Aliens aussteigen.
Ja.
Du denkst zum ersten Mal, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann ist es aber doch so. Und ich hoffe, dass man nächstes Jahr mal kurz wieder das Gefühl hat, dass man... Oder dass wir einfach auch das, die ganzen Schäden, die da entstanden sind, dass die irgendwie sich mal, dass man sich denen mal widmen kann. Weil ich glaube, das dicke Ende kommt erst noch. Also, ne?
Was denn?
Na, Stichwort Insolvenzen von Firmen, das ist ja alles, ist ja, glaube ich, immer noch ausgesetzt, dass man das melden muss. Und ich glaube, dass da nächstes Jahr einfach, wenn so viele Firmen einfach den Bach runtergehen, plus Inflation, das merkt man jetzt schon. Ich wollte letzte Woche ein Fenster bestellen.
Kam dann, also wieder einen Ball durchgeschossen.
Ja, so ungefähr. Also, ne, und der Preis, der da aufgerufen wird, mittlerweile unfassbar. Lieferzeiten unfassbar. Ja. Und es wird einfach eher nochmal eine ganze Weile, glaube ich, schlimmer werden, als dass das jetzt irgendwie, wenn jetzt die Inzidenzen plötzlich ganz niedrig sind, dann hört das ja nicht einfach auf, sondern dann wird man eher so ein bisschen Bestandsaufnahme machen und feststellen, oh, das ist ja doch einiges im Argen.
Ja, Baumaterial ist scheiße teuer geworden. Also alles an Rohstoffen, was man braucht, um Dinge herzustellen. So.
Ja.
Und hier gibt es wenig noch in Europa. Das muss man importieren.
Ich habe ein gutes Beispiel, Stichwort Spülkasten. Jetzt wird es spannend. Ich muss eine Toilette bauen.
Der Mann baut.
Im Februar oder so habe ich so einen Spülkasten bestellt, damit ich den, wenn ich den dann brauche, schon habe. Hat, glaube ich, gekostet 150 Euro. Und jetzt habe ich festgestellt, der passt nicht, der ist zu hoch. Habe ich den gleichen quasi in kleiner nochmal bestellt. Und der ist an sich schon auch ein bisschen teurer von Natur aus, weil der ein bisschen spezieller ist. Aber sprechen wir von 10, 20 Euro. Hätte jetzt also 170 Euro kosten müssen. 350 Euro.
Ach Quatsch.
Ja, und alles, auch den, den ich damals gekauft habe, damals vor ein paar Monaten, kostet jetzt, glaube ich, auch 100 Euro mehr. Das ist wirklich krass. Plus eben Lieferzeiten, weil es nichts mehr gibt, weil plötzlich alle festgestellt haben, ach Mensch, guck mal hier, meine Küche, die könnte ich ja mal umbauen. Also ich weiß nicht, hast du in letzter Zeit mal versucht, bei IKEA was zu kaufen?
Ich habe es aufgegeben.
Ja.
Es war ganz schlimm. Ich wollte da auch nicht mehr hin dann. Also
ja. Ich habe das tatsächlich gegoogelt, weil ich so ein paar Möbelstücke bestellen wollte und das irgendwie nicht so richtig möglich war. Habe ich gegoogelt, ist das jetzt irgendwie, haben die irgendwie ein Problem technischer Natur, dass man das nicht bestellen kann?
Stimmt,
oder?
Du hast recht, die haben sie aber nicht da.
Und dann haben die quasi tatsächlich, haben die offensichtlich richtig irgendwann eine Pressemitteilung rausgegeben, dass die Nachfrage einfach so krass gestiegen ist, dass sie einfach, die kommen nicht hinterher. Die haben einfach nicht genug Sachen, die sie produziert kriegen, weil die Leute denen das aus den Händen reißen.
Ja. Die Leute sind auf die Idee gekommen, jetzt in der Pandemie einmal mehr Kinder zu bekommen und dann ein bisschen zu bauen, ne?
Ja.
Urlaube habe ich jetzt gelesen. Man gibt 25% mehr aus als 2019 für den Urlaub 2021.
Krass.
Und man bleibt anstatt durchschnittlich 8 bis 10 Tage jetzt gerne schon 14 bis 16
aber,
Tage.
Aber mehr ausgeben, weil man weiter wegfliegt? Oder?
Nee, ich glaube einfach, weil man merkt. Also die Statistik sagt ja, weil die Leute einfach mehr bereit sind auszugeben und ich glaube, weil sie einfach einen Ticken mehr Geld jetzt gerade da haben, weil sie das Urlaub Budget, wenn sie dann
so, das aufgespart wurde,
so, dass das irgendwie aufgespart wurde.
Ja,
also das ist so durch alle Gesellschaftsschichten, durch länger,
Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt auf die Idee kommen, wieder weiter wegzufliegen. Ich habe ein paar Freunde, die sind echt, die drehen völlig am Rad, weil sie nicht wegfahren können. Mir ist jetzt egal. Für mich ist es jetzt Urlaub, was wir hier machen. Es ist ja hier in der
Regionalbahn nach Magdeburg zu fahren. Das ist einfach super schön. Habe ich auch gar nicht. Erstaunlicherweise habe ich auch überhaupt nicht den Drang, wohin zu verreisen. Weil ich hätte jetzt auch eben eher darauf gewettet, dass der Inlandsurlaub, dass da jetzt alle total Lust drauf haben.
Ja, vielleicht machen die das und dann geben sie ein bisschen mehr aus halt. Ja. Ne? Dann leisten sie sich. Pauschal-Urlaub ist wieder zurückgekommen. Die große Renaissance des Pauschalurlaubs, die Clubs und weißt du, so diese klassischen Sachen. Ich glaube, weil die Leute einfach nur weg wollen und dann wollen sie ihre Ruhe. So, ja. Sie sind so hungrig danach und dann wollen sie, dass irgendwie alles, jemand sich um alles kümmert, da um sie herum.
Genau, würde ich verstehen. Ja, aber ich glaube, dass da so viele. Man merkt es ja schon bei sich selbst, was das mit einem macht, die letzten anderthalb Jahre. Plötzlich bewertet man ganz viele Dinge ganz anders. Ich wäre jetzt auch, letzten Jahr war ich immer irgendwie, ja, ich fliege irgendwo hin, damit ich da irgendwie meine Ruhe habe. Und jetzt bin ich total auf, nee, ich möchte eigentlich irgendwie innerhalb Deutschlands mit dem Auto irgendwo hinfahren.
Ja.
So, und ich glaube, das ist ja bei vielen das so ist, dass sie da ein bisschen anders auf Dinge gucken gerade.
Was sind deine Sehnsuchtsorte? Wo würdest du gerne noch hin?
Ich habe in der Nähe von München da so ein Hotel, in dem ich schon ein paar Mal war. Da habe ich mal ein Konzert gespielt und fand es einfach so super, dass ich da einfach immer gerne bin.
Ach, ich mag da, dich. Die Leute sagen, weiß ich nicht, Tuvalu oder die Fidschis oder... Nee. Und er sagt, in der Nähe von München ist dann das Hotel, da ich mag... Das ist einfach, bist einfach ein guter Mensch.
Das ist, ja, das ist der, dann doch der Ossi in mir.
Ja. Das ist wirklich einfach recht. So. Ich wollte es nicht sagen, aber das ja, ist so. Recht.
Ja. Ich habe wirklich bis wirklich, sagen wir mal 2013, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum ich Urlaub machen sollte. Immer wieder wurde ich gefragt, ja und Urlaub, wo fährst du denn da immer so hin? Ich bin noch nie im Urlaub gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Und weil das einfach nicht in mir drin war. So irgendwo,
ja klar, dass man weit
weg
nicht, kann. Nicht
das war gelernt. Alles viel zu weit weg. Irgendwo hinfliegen, das wäre, die Idee wäre ich einfach nicht gekommen. Und das hatte ich dann so über die letzten Jahre, habe ich das ein bisschen gelernt tatsächlich. Und bin halt auch mittlerweile an wirklich spektakulären Orten gewesen.
Zum Beispiel?
Naja, immer in New York gewesen. Ich war in Australien, da wollte ich immer mal hin. Bali war ich auch. Hab ich surfen gelernt.
Kannst du surfen?
Natürlich überhaupt nicht, aber im Haus neben mir wohnte Kelly Slater. Das ist der beste Surfer der Welt. Es war wirklich sehr lustig, dass ich kleiner, also super Anfänger, noch nie ein Surfbrett gesehen, bin da und dann schreibt mir ein Kumpel, du Tim, Kelly Slater wohnt neben dir. Und ich so, ja. Und wer ist das? Das ist der beste Surfer der Welt. Achso, ja, wir sind Kumpels. Dann gucke ich da rüber und dann wirklich so eine 20-Mann-Mannschaft, die alle dem irgendwie am Knöchel gehangen haben. Das war sehr lustig. Ja, aber genau, ich finde es einfach, das hätte ich als Kind mir nie, ich habe nie drüber nachgedacht, dass ich das möchten könnte. Und ja, konnte das deshalb auch, glaube ich, doppelt und dreifach genießen, dass ich mir das ermöglichen konnte. Aber irgendwie ist jetzt auch nicht so, ich habe jetzt nicht so eine Liste an Orten, wo ich noch irgendwie hin muss. Weil
ich finde das super.
Ich wollte mal nach Australien, nicht. Das habe ich gemacht, das so. Bin ich super happy mit.
So. Die Orte, wo ich hin will, komme ich nicht mehr hin. Das ist leider problematisch. Also sie liegen im Weltraum. Ne? Sie wissen das ja schon, wenn sie hier fleißig zuhören, dass ich super gerne in den Weltraum fliegen würde.
Das ist ja auch nicht mehr so weit weg.
Ja, aber es ist noch ganz schön teuer. Ich habe recherchiert. Es gibt gerade eine Astronautenausbildung von der ESA, wo man sich bewerben kann drauf. Und ich dachte, ich wäre zu alt. Ich habe mit dem Herrn gesprochen noch darüber.
Ernsthaft?
Ob das in Frage käme. Der meinte, wunderbar, 40 Jahre, das ist sehr gut, dann nehmen wir sie. Weil wir suchen gerade Leute, die ein bisschen älter sind. Dann haben wir so, oh Gott, scheiße, jetzt bist du schon unter den Leuten. Die das blüht dir auch noch, keine Sorge. Dann gehörst du, bis 39 ist man noch in dieser Gruppe 16 bis 39 und dann fällst du plötzlich von 40 bis 85. Ja. Das ist so eine sehr, sehr weite Gruppe. Dann meinte, das geht eigentlich. Aber ich müsste noch irgendwie naturwissenschaftlich promovieren oder so. Habe ich so, wunderbar, geben Sie mir
eine Doktorarbeit zum Thema Astrophysik schreiben.
Genau, dann promoviere ich und dann soll ich teamfähig sein. So noch, meinte er, es ist gut, wenn Leute irgendwie teamfähig mit Teamfähigkeit.
Das wäre ganz gut, wenn du im Weltall mit zwei anderen unterwegs bist. So.
Und was krass war, er hat mir erzählt, dass die jetzt auch, wie haben sie sie genannt? Die Paranauten
von den
Paralympics, sie wollen vorwiegend gerne Menschen mit Behinderung auch haben, weil er meinte, ganz viele Dinge, die auf der Erde eine Behinderung sein könnten für Menschen, sind im Weltraum keine Behinderung. Zum Beispiel irgendeine Form von Gehbehinderung.
Ja.
Da bist du ja schwerelos. Da habe ich mir so, krass, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Oder er meinte zum Beispiel kleinwüchsige Menschen. meine, da ist es wunderbar, weil das ist viel einfacher. So, die Luken und du, es ist auf der, was ganz schlecht ist, sind Sportler. So, je größer das Herz ist oder je mehr Muskel am Herz, da müssen sich gar keine Sorgen machen, das ist, passt alles super. Ich bin demnächst da. Also das wäre mein Sehnsuchtsort, aber das nur als kleiner Scherz.
Aber du kannst doch jetzt auch, jetzt hat doch, ist doch auch gerade erst passiert, es hat doch einer für 28 Millionen Dollar sich einen Platz in diesem hier Amazon-Menschen Fluggerät gesichert. Ja. Wie heißt er? Jeff Bezos.
Genau.
Dass der Preis wird auch fallen.
Ja, aber dafür muss mein Podcast noch ein bisschen häufiger gestreamt werden. Sagen wir mal so eine Milliarde Mal. Und dann wären wir so in der Nähe davon.
Es gibt doch jetzt auch Premium-Streaming-Podcast-Dienste.
Ja, aber wir wollen es ja für alle Leute zugänglich machen. Und dann,
ja,
aber
bin ich auch dafür.
Das glaube ich auch,
dass wir das noch miterleben, dass Otto Normal
das glaube ich auch.
Mensch zu einem, also vielleicht immer noch, also das wird schon ein hoher Preis sein, aber es wird ein leistbarer Preis sein, dass ein Mittelständler
zum das machen Mond fliegen kann.
So, ja, als also neues, zumindest so ein Parabelflug oder sowas.
Ins Weltall. So ein bisschen so eine neue Concorde quasi.
Und das irgendwie. Ist ein bisschen, finde ich, die Parallele zur Elektromobilität. Als ich vor 4 Jahren mein erstes Elektroauto hatte, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalten habe, dann klang das immer bei allen so an, dass das so 10, 20 Jahre entfernt ist, bis das passiert. Die wussten gar nicht, dass es da schon unendlich viele Ladestationen gab, weil sie halt nicht sehen, denken sie, gibt's nicht. Und es hat eigentlich, war das 2 Jahre gedauert. So seit, ist eigentlich so seit 2 Jahren, dass das plötzlich in aller Munde ist. Und also in meinem Verwandtenkreis, wenn sich da ein neues Auto zugelegt wird, dann ist das eigentlich meistens elektrisch schon. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt elektrisch fahre, sondern ich beobachte einfach, dass
das verändert sich. Ja,
immer
klar,
mehr tun.
Natürlich.
Und das ist, glaube ich, auch bei dieser Weltall-Sache, ne, wenn die Leute Elon Musk davon reden hören, zum Mars zu fliegen, dann wird das total belächelt. Aber wenn man sich da mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, ich glaube, es ist viel, viel näher, als wir das wahrhaben wollen.
Man glaubt.
Und wirklich auch, glaube ich, weniger als 10 Jahre, dass ein Mensch zum Mars fliegen
Würdest
wird.
Du mitkommen?
Nö. Nee, aber wirklich, also wenn ich nicht Vater geworden wäre,
ja,
dann ja, dann fände ich das super.
Nee, du kannst wieder zurück. Nein,
ja,
wir wollen nicht auf dem Mars bleiben.
Genau, aber muss man das, nee, aber ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Dafür bin ich zu, weiß ich nicht, wie das Wort dafür ist.
Dafür bist du zu sehr Papa.
Ja, auch, nee, ich habe also, mein Risikobewusstsein, sage ich mal, ist dann bisschen zu speziell für sowas, glaube ich.
Warte ab, wenn das Kind das erste Mal sagt, ich habe keinen Bock auf dich, so, nee, ciao.
Dann schicke ich das Kind zum Mars.
Dann schickst du das Kind zum Mars. Ich werde das übernehmen, ich bin auch wieder heil zurück. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Magdeburg Hauptbahnhof mit den Bildern. Ja, es sind schräge Bilder eigentlich. Ich fliege mit Tim Benskos Kind zum Mars, während er einen Spülkasten leicht schwitzend in der Sonne Potsdams bei sich zu Hause anbringen. Mit den Bildern möchte ich Sie heute nach Hause lassen. Versuchen Sie auch mal ein bisschen die Welt zu retten. Ich glaube, es tut uns allen gut. Kein Problem ist raus.
Ganz genau.
Je mehr Sie streamen, ich glaube, wenn Sie ganz viel streamen, würde mir Tim wahrscheinlich den Flug, die Parabelflug vielleicht zu meinem 50. Bitte.
Einfach auf Repeat stellen und den Ton ausstellen. Das ist total
das zählt nicht. Das zählt,
ist das jetzt offizieller Aufruf zum Betrug?
So, ja, aber ich glaube, es Spotify...
Schadbetrug, den man das tatsächlich.
So. Ja, genau, das macht nichts. Das ist so. Ich danke dir sehr, dass du da warst, mein Lieber. Es hat sehr, sehr
vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön, endlich mal wieder nach, glaube ich, ja fast 2 Jahren wieder Bahn zu fahren.
Ach, schön. Richtig ja, schön. Es geht wieder los. Die Bahn ist voll.
Hier so, sind wirklich
die
auch
Bahn
Menschen.
Die Bahn ist wieder voll und wir wollen, dass das so bleibt. Wer ist unser nächster Gast? Wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, wer der nächste Gast ist.
Komm ich nochmal.
Wir lassen uns, Tim kommt nochmal. Ich nehme die jederzeit.
So. Dann berichte ich, wie das mit dem Spülkasten
ja,
ausgegangen
genau,
ist.
Ja genau, das ist gut, da freue ich mich. So, hier müssen wir raus. Es hat viel Freude gemacht mit dir. Es macht sehr viel
auch.
Freude mit dir, sich zu unterhalten.